Moin Lukas.
Moin, Lutz, Grüße.
Was geht ab? Es ist gerappelt voll, würde ich sagen. Ich habe hier eine Liste, die müssen wir abarbeiten und es könnte passieren, dass es heute die längste Folge aller Zeiten wird, weil einfach so viel passiert ist. Aber der Reihe nach. Also erstmal geht es in der Fußballwoche um einige Themen, die uns auf den Tisch geknallt wurden. Was haben wir noch so mitgebracht?
Wir haben natürlich wieder 3 aus 9 dabei und es ist wieder Zeit für overrated, underrated.
Ich versuche mal kurz, ob ich das Schnalzgeräusch nachmachen kann. Ja, nee, ich krieg's nicht ganz so gut hin, aber das und alles andere werdet ihr jetzt hören, nachdem ihr den fantastischen Einspieler gehört habt, denn hier ist Folge 21 der Couch Capitanos. Wir gehen rein. So, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Also ich habe hier wirklich, alleine für die Fußballwoche habe ich hier 6, 7 Stichpunkte aufgeschrieben. Die Liste ist länger als je zuvor. Aber erstmal die Frage, Lukas, wie geht's dir denn überhaupt?
Du, das ist super lieb, dass du fragst. Mir geht's gut. Ich bin gut in die Woche reingestartet. Es ist ja mal wieder Montagabend. Ich habe mich schon sehr gefreut auf die Aufnahme, auf den Feierabend sozusagen. Und ganz wie du sagst, es ist recht viel passiert, es hat sich viel ereignet. Und ich glaube, wir müssen Abstriche machen. Also wir können ja jetzt nicht alles hier irgendwie so wie so ein Bachelorstudium an der Oberfläche anreißen und dann nicht weiter in die
Nee.
Tiefe gehen. Also wir müssen uns irgendwie müssen wir differenzieren. Aber ja, wie geht's dir denn?
Mir geht's auch gut. Ich habe mich auch sehr auf die Folge gefreut. Das hat die Technik anscheinend irgendwie gemerkt, weil wir jetzt gerade erst mal eine halbe Stunde hier rumgedoktert haben, weil unser Aufnahmetool einfach nicht funktionieren wollte. Aber das hat uns natürlich nicht davon abgehalten und wir sind am Ball geblieben. Und jetzt läuft es alles und ich denke auch, dass wir Abstriche machen müssen. Also ein paar Themen können wir tatsächlich oberflächlich einfach mal kurz reindroppen. Aber ja, wir waren mal wieder zusammen im Stadion, ohne zu viel auf den HSV einzugehen. Da ist ein leichter Aufschwung zu erkennen. Und das Thema Schwung, beziehungsweise vielleicht auch eher Schwinger, ist das erste Thema, was ich hier einfach mal in den Lostopf werfe. Und das ist die türkische Liga. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Es ist, glaube ich, gestern Abend passiert. Fenerbahçe gegen Trabzonspor.
Ja.
Bei Trabzonspor und Fenerbahçe hat gewonnen und ausgiebig im Mittelkreis gefeiert, bis den Ultras von Trabzon, der es einfach zu viel wurde und auf den Platz gestürmt sind und mehr oder weniger eine Keilerei gestartet haben. Hast du es mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen. Also,
Ja, witzig.
du hast mal
Ja, ich
wieder
hasse.
irgendwie eine random Info am Start im Gepäck, von der ich nichts mitbekommen habe.
Ja, das kannst du ja später mal angucken. Im Netz wird auf jeden Fall der ehemalige Bundesligaspieler Michy Batshuayi schon als der neue Chuck Norris gefeiert, weil der einfach einen dieser platzstürmenden Fans mit einem angesetzten Roundhouse-Kick niederstrecken wollte. Das kannst du dir im Nachhinein gerne mal reinziehen. Also da gibt es ein paar lustige Bilder im World Wide Web. Ja, also. Das gab es ja letztens schon mal, dass da auch Fans, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, auch irgendwo in Europa, was bei nicht sogar in England, ist auch egal, auf jeden Fall Fans gestürmt, nachdem da, nee, Barcelona war es, es war
Ja, ich wollte gerade
Barcelona, die haben
sagen,
irgendwas
England doch
gefeiert.
nicht.
Nee, es war in Barcelona und die haben dann im Mittelkreis noch gefeiert, bis dann irgendwann die Fans gekommen sind und gesagt haben, jetzt haut mal ab hier, ist jetzt auch mal gut. Und ähnlich war das auch gestern, das müsste gestern gewesen sein, ja, auf jeden Fall jetzt am Wochenende, in der türkischen Liga und die werden auch irgendwie, die kommen da nicht auf den grünen Zweig in der türkischen Liga, ne? Also entweder irgendein Präsident knockt einen Schiedsrichter aus oder Fans stürmen und den Platz und wollen irgendwie eine Keilerei mit den Spielern. Also da waren jetzt wirklich in den letzten Monaten sehr viele negative Schlagzeilen um diese Liga.
Ja, es wird sehr erwachsen geregelt da, ja. Also da wird nicht viel diskutiert, da haut man sich direkt auf die Mappe. Ganz
Ja.
ehrlich und unverfroren und dann denkt man auch noch, das wäre richtig. Was für Idioten.
Ja, also ich weiß es auch nicht, was da noch passieren muss. Das ist wahrscheinlich auch ein strukturelles Problem in den Verbänden und auch irgendwie in der gesamten Kommunikation mit Fans und Verein, weil, also so kann es ja irgendwie nicht weitergehen, dass die Leute da immer komplett durchdrehen. Gerade auch mit die Schiedsrichter, die wurden ja häufiger angegangen. Dann gibt es auch alle Maß lang mal wieder Rassismusskandale in der türkischen Liga. Aktuell nicht so die attraktivste Liga, Nicht, dass sie das jetzt mal jemals gewesen ist, aber grundsätzlich habe ich immer schon irgendwie auch ein Auge drauf gehabt, weil ja auch viele Bundesliga, ehemalige Bundesligaspieler dann doch mal einen Abstecher dorthin gemacht haben. Aber so macht es irgendwie keinen Spaß. Und damit würde ich das Thema auch schon ad acta legen. Falls ihr irgendwie Bock auf Martial Arts habt oder Uchibachuai mit einem Roundhouse-Kick, dann guckt es euch gerne nochmal an. Aber ansonsten würde ich tatsächlich, Gott ey, wir müssen wirklich, es ist viel zu viel passiert.
Ich merke, Lutz, atme doch erstmal, du bist ja ganz aufgeregt, du redest so schnell, hör mal, ich komme gar nicht hinterher. Also erst mal Wusa.
Ja, ich bin wirklich aufgeregt, weil es gab auch sehr streitbare Themen.
Ja, das stimmt.
Diese Woche.
Was hast du denn noch so auf dem Herzen?
Oh Gott. Also, erstmal. Lass uns erstmal so die Themen, die nicht ganz so wichtig sind, besprechen, dass wir das kurz abhaken können. Du hast dich wahrscheinlich gefreut. Gladbach hat diese Steilvorlage DFB-Pokal-Halbfinale nicht wahrgenommen, sondern haben sich gedacht, Saarbrücken, das ist einfach die geilere Story. Die sollen das immer dieses Jahr irgendwie versuchen zu regeln im Halbfinale. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Also ich habe es mir nicht live angeguckt, ich habe es im Ticker verfolgt und ja, was soll ich jetzt sagen? Ich lüge ja jetzt hier nicht im Podcast. Ich habe Schadenfreude empfunden und die fand ich auch nicht deplatziert, weil Saarbrücken, wie du schon andeutest, die geilere Story schreibt. Gladbach spielt eine absolute Durchschnittssaison. Jedes Mal, wenn sie irgendwie den Anschein erwecken, ein bisschen Positives zu versprühen und den Fans Hoffnung machen, werden die eigentlich auch eine Woche drauf schon wieder bitter enttäuscht. Und das war jetzt hier wieder ähnlich. Ich freue mich einfach für Saarbrücken. Sagen wir es mal so, also um es positiv zu formulieren, ich freue mich einfach für Saarbrücken, dass sie noch eine Runde weitergekommen sind und wie die sich gefreut haben, wie das ganze Stadion ausgetickt ist. Das finde ich einfach großartig. Und ich bitte dich, ein Halbfinale jetzt zu Hause gegen Kaiserslautern, während Leverkusen auf Düsseldorf trifft, das ist, ja, also
es ist machbar auf jeden Fall, ne?
Absolut. Und es besteht jetzt die absolut realistische Chance, dass Saarbrücken das Pokalfinale erreicht. Natürlich wollen wir nicht sehen, wie die nachher gegen Leverkusen spielen, weil also die 90 Minuten, die brauchst du dir nicht angucken. Das geht dann wahrscheinlich 8-0 aus. Aber jetzt freue ich mich erstmal für Saarbrücken.
Ja, finde ich auch gut. Schade, dass es nicht mehr so ist, dass der Finalist gegen einen bereits europäisch qualifizierten Verein, also wenn die aufeinandertreffen im Finale, dass dieser Platz in der Euroleague dann nicht an den Finalisten geht. Weil Drittligisten im europäischen Geschäft, also erstmal müssen sie natürlich ins Finale kommen, aber das wäre, glaube ich, etwas, das gab es entweder noch nie oder zumindest sehr, sehr lange nicht mehr. Aber dadurch, dass sich das jetzt auf die Liga umverteilt, haben wir diese Freude auf jeden Fall nicht, nächstes Jahr vielleicht irgendwie so einen Neuntplatzierten in der dritten Liga auf einmal in der Euroleague rumtouren zu sehen. Da hätte ich sehr große Freude dran gehabt, aber ja, dazu soll es auf jeden Fall nicht kommen.
Ja, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber ich erinnere mich an Alemannia Aachen, die als Zweitligist international gespielt haben. Müsste man jetzt mal die Statistiken bemühen, ob das wirklich das jüngste Beispiel ist, weiß ich jetzt nicht genau. Aber daran erinnere ich mich noch.
Ja, und ansonsten sind mittlerweile dann auch zwei deutsche Vereine im Champions League Viertelfinale angekommen und es wurde sogar schon ausgelost. Es gibt mal wieder so eine Neuauflage eines jüngeren Klassikers, würde ich schon fast sagen, weil es doch sehr regelmäßig vorkam in den letzten 20 Jahren, dass der FC Bayern auf den FC Arsenal getroffen ist und die Bayern regelmäßig Arsenal London verhaftet haben, würde ich jetzt einfach mal so salopp sagen. Dieses Mal allerdings nicht im Achtelfinale, weil das erste Mal seit langer Zeit hat der FC Arsenal mal wieder das Viertelfinale der Champions League erreicht. Finde ich eine richtig, richtig gute Partie. Ich bin sehr gespannt, wie die Bayern sich schlagen, weil eigentlich ja der Saisonverlauf das nicht unbedingt hergibt, dass sie eine Mannschaft wie mit dem Kaliber von Arsenal, dass sie dieses Jahr da auf Augenhöhe sind. Aber so langsam ist ja so ein bisschen auch ein Aufwärtstrend bei Bayern zu erkennen. Und deswegen finde ich es eine sehr schöne Partie. Dann Dortmund spielt gegen Atletico Madrid. Finde ich, also das würde mich sehr wundern, wenn es da für Dortmund irgendwie weitergehen sollte. Da sehe ich einfach wirklich keine Chance. Und eigentlich so das absolute Spitzenduell findet dann zwischen Real Madrid und Manchester City statt, bevor die letzte Partie Paris Saint-Germain-Barcelona. Das ist irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, juckt mich nicht. Barcelona nicht so richtig gut, Paris interessiert mich einfach nicht. Da wird mehr über Mbappé gesprochen als über den Fußball. Aber ansonsten ein paar ganz gute Partien, würde ich sagen.
Ja, ich habe mal eine Frage an dich. Also es ist eine kleine Quizfrage. Das letzte Spiel Arsenal gegen Bayern, wie ist das ausgegangen?
Boah, 6-1.
Boah, sehr guter Tipp. 5-1 für die Bayern. Ja. Das Quiz geht weiter. Das vorletzte Spiel zwischen Bayern und Arsenal, wie ist das ausgegangen?
6-0.
5-1 auch wieder. Und die letzte Frage, das vorvorletzte Spiel.
Ich kann ein Muster erkennen.
Das vorvorletzte Spiel Bayern gegen Arsenal, wie ist das ausgegangen?
5-1.
Exakt, Lutz. Die letzten drei Spiele zwischen diesen beiden Vereinen in der Champions League sind einfach krass. 5-1 für die Bayern ausgegangen gegen Arsenal.
Das ist wirklich wild. Also ja. Ich hatte es im Hinterkopf, dass Arsenal wirklich gar keine Schnitte gesehen hat gegen damals oder zu der Zeit wirklich sehr starke Bayern und das ist regelmäßig, also die haben sich eigentlich mehr oder weniger schon kaputt gelacht, als sie dann wieder Arsenal im Achtelfinale gezogen haben, weil also das war wirklich ein Spaziergang in die letzten Jahre. Muss man ja auch sagen, dass Arsenal sehr lange einfach nicht auf dem Niveau war, wie sie jetzt aktuell und in den letzten ein, zwei Jahren sind. Ne? Das hat lange gedauert, aber jetzt haben sie irgendwie gerade eine sehr gute Konstellation mit Trainer und auch Mannschaft, spielen ja auch um die Meisterschaft mit. Wird nicht einfach für die Bayern, glaube ich. Ich würde einfach mal eine steile These raushauen und sagen, dieses Mal wird es nicht 5-1 ausgehen für weder den einen noch den anderen.
Okay, den Take finde ich fair. Ich bin tatsächlich auch gespannt, freue mich auf das Spiel. Ich fand sonst Champions League Spiele mit englischer Beteiligung, gerade in den K.O.-Spielen, immer so ein bisschen mau, weil englische Mannschaften für meine Begriffe, wenn sie von der Insel runter mussten, nie so richtig abgeliefert haben in Auswärtsspielen. Arsenal, bestes Beispiel dafür, in München immer auf die Mappe bekommen. Aber dieses Mal bin ich da komplett bei dir, freue ich mich sehr drauf und sehe da auch ein anderes Arsenal auf Augenhöhe, mindestens auf Augenhöhe.
Ja, ein bisschen Geduld müssen wir uns noch. 2. Aprilwoche geht's los und dann auch nicht mehr verteilt wie das Achtelfinale über jeweils 2 Wochen, also 2 Wochen Spieltage in der Champions League, sondern schön knackig. 9. 10. April können wir uns 4 richtig schöne Partien reinziehen, 2 mit Bundesliga-Beteiligung. Ja, habe ich Bock drauf. Also jetzt beginnt dann auch so die Phase. Wir hatten ja auch in den vergangenen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass es mich nicht mehr so richtig kitzelt oder seltener kitzelt, was die Champions League angeht, aber jetzt, das ist dann die Phase, wo ich dann doch mal aufhorche um die eine oder andere Partie und mir das auch gerne reinziehe, weil jetzt ist es absehbar, wer da um den Titel mitspielt. Das hat dann schon noch seinen gewissen Reiz.
Jetzt gibst du dir also die Ehre, Lutz, ja?
Ja, also jetzt haben sie mich. Also jetzt haben sie mich wieder im Boot, aber ich brauche mir nicht hier Gruppenphase, weiß ich nicht, Porto gegen Antwerpen. Nein, danke.
Stattdessen guckst du dir lieber im Stadion, auch mit mir an deiner Seite dieses Mal, den HSV gegen Wien Wiesbaden an.
Ja, natürlich.
Ich möchte mich bedanken und entschuldigen zugleich. Erstmal bedanken, dass du mich wieder mitgenommen hast und entschuldigen. Ich glaube, das ist, wenn nicht sogar das erste Fußballspiel, bei dem ich kurz davor war einzuschlafen. Und vielleicht hast du das ja auch gesehen.
Wir machen das gar nicht erst auf.
Das Thema. Aber das war nicht persönlich gemeint. Bitte?
Ja. Am Ende stehen da 3 Punkte. Ja. Und 3 absolut verdiente Punkte. Und damit möchte ich es auch einfach belassen, weil wir haben wirklich keine Zeit, über den HSV zu sprechen.
Nein.
Denn es sind, oh Gott, wirklich, es sind so viele Sachen passiert. Und es ist sogar auf LinkedIn angekommen. Vielleicht erahnst du schon, auf welches schon, Thema ich jetzt zu sprechen komme. Ja. Es geht um das neue DFB-Trikot. Oh, aber Gott. Bevor wir uns über diesen Shitstorm für ein Stück Stoff, bevor wir uns da reinbegeben, lass uns doch erstmal über die paar Kader-Überraschungen sprechen oder einfach den Kader generell. Hat dich etwas besonders verwundert bei der Nominierung von Julian Nagelsmann für die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande?
Ja, also ich habe grundsätzlich ein Fragezeichen, was ich glaube, es sind 6, 7, 8 Spieler, über die ich um die ich eine Klammer machen möchte und die mit einem Fragezeichen versehen will. Und zwar gar nicht, weil der Spieler wegen, sondern des Zeitpunkts wegen. Also ich differenziere das mal oder ich konkretisiere das mal. Dass ein Bundestrainer und auch Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer die Länderspiele nutzt, die Freundschaftsspiele nutzt, um neue Spieler zu nominieren, die er gerne ausprobieren möchte, um seine Konstellation zu finden. D'accord, also grünes Licht, das finde ich fein. Jetzt hat er ja extra nochmal diese zwei Freundschaftsspiele reingezogen als finalen Test vor dem Turnier. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass er jetzt einen Kader nominiert, von dem man auch als Laie sagen würde, alles klar, das wird auch am Ende zu 80-90% der Kader sein und jetzt geht es darum, dass die Jungs sich einspielen können und im idealerweise auch schon irgendwie die ersten 15-16. Dieser Kader wird niemals der Kader sein, mit dem wir das Turnier bestreiten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen und vor dem Hintergrund sehe ich die Nominierung von diesen 6, 7, 8 Jungs in Summe doch sehr kritisch. Ja, also es tut mir furchtbar leid und ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ich finde, da sind einfach viel zu viele dabei, wo ich das Gefühl habe, ja.
Da bist du wieder, Lukas. Wir steigen einfach direkt wieder ein. Wir haben über den DFB-Kader gesprochen und dann war die Internetverbindung weg. Hast gerade darüber gesprochen, das habe ich noch mitbekommen, dass du dir wahrscheinlich gewünscht hättest, dass jetzt so ein bisschen ein Kader dasteht, mit dem man auch ins Turnier gehen kann. So hat Nagelsmann, glaube ich, die für diesen Spieltag oder für die Spieltage erstmal nicht die Rechnung gemacht, sondern es sind wirklich auch 6 Debütanten dabei. Genau, bis dahin habe ich dich noch gehört, dann warst du leider weg.
Ja, also, sorry, technische Probleme heute, meine Güte. Ja, aber das soll uns nicht aufhalten. Was ich sagen wollte ist, ich finde, dass diese 6, 7, 8 Jungs, die jetzt mal eine halbe oder eine Dreiviertel gute Saison gespielt haben und nominiert werden, die werden am Ende, glaube ich, nicht zu den ersten 15, 16 gehören. Also, keine Ahnung, ich habe mir beispielsweise auch einen Bayer von Hoffenheim in der letzten Länderspielpause gewünscht, weil ich den gerne mal sehen wollte. Da hat das nicht gepackt. Jetzt hat das gepackt und ich glaube, dass das vergebene Liebesmühe ist, wenn das ähnlich wie bei Dux läuft, der dann am Ende 4 Minuten Shining Time bekommt und nicht wirklich getestet wird, was ist dann die Erkenntnis, die du gewinnst? Den kannst du ja letzten Endes entweder nur zum Kader auffüllen mitnehmen und dafür haben wir viel zu viele gute Spieler, meiner Meinung nach, um das zu tun, oder aber du streichst ihn wieder raus und ich glaube, das wird passieren. Ich denke, von dieser Handvoll Spieler werden es nachher maximal 1 bis 2 wirklich in den EM-Kader schaffen. Und dann stelle ich mir die Frage, warum nutze ich dann nicht diese beiden Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe, um die Spieler zu nominieren und spielen zu lassen, die am Ende auch die höchste Chance haben, auf dem Platz zu stehen. Und da rede ich gar nicht vom kompletten Kader, sondern sogar noch zugespitzter auf die ersten 11 respektive 15. Und das finde ich. Also die Zeit des Ausprobierens ist meiner Meinung nach jetzt vorbei. Jetzt geht es darum, die Jungs zum Einspielen zu kriegen. Wie siehst du es?
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich sehe es ein bisschen anders und kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen, um ein bisschen wieder die Spieler auch zu kitzeln. Die jetzt vielleicht diese Saison noch nicht ganz da waren, noch nicht richtig abgeliefert haben, wie zum Beispiel auch ein Goretzka, der eigentlich überraschenderweise fehlt, weil die Nominierung genau in so eine Phase reingefallen ist, wo er jetzt eigentlich einen krassen Aufschwung hat. Deswegen hat es auch direkt so ein bisschen Wellen geschlagen, dass jetzt ein Pavlovic mit 12 Bundesligaspielen auf einmal schon nominiert ist, aber Goretzka zu Hause gelassen wird. Ich sehe das ähnlich wie du, dass ich auch glaube, dass der ein oder andere oder die meisten von denen, die Debütanten, dass sie nicht mit dabei sein werden. Finde es aber dahingehend ganz gut, einfach mal zu zeigen, so hey, hier gilt jetzt wieder das Leistungsprinzip, weil das war die große Kritik bei den letzten Trainern, dass immer wieder zu sehr auch Altbekannte eingeladen wurden und eben nicht hier und da in so einem Test mal die Chance gegeben wurde. Und ja, die spielen vielleicht nicht so viel, aber der Nationaltrainer sieht sie natürlich auch im Training. Der sieht, wie die ins Mannschaftsgefüge, wie die sich einfügen, wie sie passen. Zum Beispiel so ein Spieler wie Robin Koch, der soll bei Frankfurt irgendwie so als absoluter Leitwolf gelten, als guter Kommunikator. Und so einen Spieler dann mit Kaderplatz 2021 mitzunehmen, der aber wirklich nicht rummuckt, der nicht jedes Spiel machen will, aber der einfach der Mannschaft gut tut, das kann ich dann irgendwie schon verstehen, solche Nominierungen, auch wenn die vielleicht keine tragenden Säulen sein werden. Aber jetzt einfach nochmal ein bisschen was auszuprobieren. Insgesamt hat Nagelsmann einfach nicht so viel Zeit gehabt. ich bin gespannt, wer es am Ende dann wirklich auch schaffen wird. Ein oder andere spannende Personalie dabei, irgendwie ein Jan-Niklas Beste, dass der hat sich wirklich auch irgendwie verdient. Finde ich spannend auch, dass er als Abwehrspieler eben angezeigt wurde oder aufgegeben wurde im Kader. Das zeigt ja schon eher, dass wirklich dann auch auf der Linksverteidigerposition eben immer noch eine Vakanz ist und dass er dann auch nicht schade drum ist, sowas mal auszuprobieren. Finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn ich mittlerweile nach dem Saisonverlauf eigentlich das als gegeben sehe, dass dann Maximilian Mittelstädt aufläuft, weil eigentlich führt gar kein Weg dran vorbei. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die beiden Spiele jetzt verlaufen werden und auch wie viel Nagelsmann rotieren wird innerhalb dieser Spiele. Das finde ich wird spannend sein zu beobachten. Nächste Woche oder nee, Ende dieser Woche wissen wir schon mehr, wenn das erste Spiel lief. Es kann eine Möglichkeit sein, jetzt ein bisschen Schwung mitzunehmen mit den Leuten, die jetzt dabei sind und irgendwie auch vernünftige Ergebnisse zu erzielen, weil das war das Problem in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit. Ergebnismäßig ging gar nichts. Ich weiß nicht, wie die Stimmung wird mit den Experimenten, wenn jetzt die beiden Spiele vielleicht sogar beide verloren werden. Dann sind es immer noch nur Testspiele, aber ich glaube, die Stimmung um die Nationalmannschaft wird dann nicht unbedingt besser.
Ja gut, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben und das werden wir natürlich früher als später anhand von Fakten dann auch miterleben können und besprechen dürfen.
So ist es. Wahrscheinlich werden 11 Spieler des DFB dann in einem der neuen Trikots auflaufen oder sind die wirklich erst für die EM? Wahrscheinlich haben sie die jetzt schon an, oder?
Ich gehe davon aus.
Ja.
Also, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich würde vermuten, dass sie jetzt schon mal darin auflaufen. Das ist ja auch als Marketingmaßnahme zu verstehen, dass die Fans jetzt irgendwie schon dann darauf vorbereitet werden, sie zu kaufen und das sehen und vielleicht nochmal irgendwie angepikst werden.
Genau, um dieses Trikot, genauer genommen eigentlich um das Auswärtstrikot, das neue für die EM, gab es ein paar laute Stimmen. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, falls es an euch vorbeigegangen ist, es ist rosa. Es ist rosa, pink, hat einen kleinen Farbverlauf, ist nicht das typische DFB-Auswärtstrikot, aber es wurde sich wirklich, boah, ich habe schon fast gar keine Lust, darüber zu sprechen, weil ich diese Diskussion so albern fand. Bei allen Vereins Trikots aller großen Clubs haben wir immer mal wieder Farben, die ein bisschen bunter sind, da ist es völlig normal, aber beim DFB-Trikot, also wirklich das Bodenloseste, was ich gelesen habe, war wirklich, das Auswärtstrikot des DFB ist ein Verrat an Deutschland.
Ach du Scheiße.
Das war wirklich, also, und das trauen sich Leute irgendwie mit Klarnamen irgendwo in Social Media Kommentarspalten zu ballern, wo ich einfach denke, so Leute, es ist ein Stück Stoff. Und eben auch diese Diskussion, ja, das hat bei einer Männernationalmannschaft nichts zu suchen, weil Pink ist nicht männlich. Lass uns doch bitte mit diesem Schrott aufhören. Richtig gute Reaktion, beziehungsweise eigentlich schon perfekt antizipiert, war es ja von Adidas und dem DFB, die jetzt ein, zwei Tage später direkt schon ein Reaktionsvideo rausgehauen haben, was vorproduziert war, von wegen, warum denn Pink
typisch
und so.
Deutsch, ja.
Typisch deutsch und so. Ich fand die Reaktion, auch das Video fand ich schon richtig gut und einfach erstmal ohne diese ganze Wertung, wie gefallen dir denn die beiden Trikots?
Also, ich finde das Heimtrikot persönlich ein bisschen schöner als das Auswärtstrikot. Aber ich finde das Auswärtstrikot besser gemacht als das Heimtrikot. Das Heimtrikot erinnert mich leider von der Aufmachung oder von der, wie es daherkommt, so ein bisschen an diese typischen Deutschland-Fan-Shirts, die irgendwie beim Edeka im Fanartikelaufsteller für 10 Mark 50 stehen.
Ja, von Nivea.
Ja, genau, so neben den Autofähnchen und irgendwie so der Deutschland-Schminke. Das finde ich ein bisschen schade, weil die Idee hatte Potenzial, aber ich finde einfach, die Umsetzung ist dann nicht, die schockt mich nicht.
Nee, mir ist es auch zu basic. Verstehe ich, was du sagst. Also oben an den Schultern, das mit den Farben, das finde ich ganz nett, aber insgesamt finde ich, ist es mir nicht besonders genug. Es sieht einfach zu Standard aus. Da haben das andere Nationen wie Spanien und Italien, die sehen auch Classic aus, die Trikots, und auch bisschen Retro, aber da ist einfach ein bisschen mehr los. Also holt mich viel mehr ab, so ein Italien-Heimtrikot in Blau, was so ein bisschen 2006-Vibes abgibt. Verstehe ich, was du meinst.
Und ich finde die, also am Ende ist das Storytelling oder wie komme ich auf das Trikot, da habe ich mich irgendwie nicht abgeholt gefühlt oder das existiert auch in meinen Augen nicht so wirklich, wenn ich das mal mit Belgien vergleiche. Die haben halt gesagt, hey, wir machen einfach in Anlehnung an Tim und Struppi, einen Comic, der aus Belgien kommt, machen wir hier eins der Trikots, braune Hose, irgendwie weißes Shirt und blau Schutz, irgendwie so in der Kombination und sieht halt einfach aus wie Tim, also ja. wie der Charakter. Und das sieht total wild aus und man muss das auch nicht schön finden, aber ich finde dann die Herleitung und wie sich Gedanken gemacht wurden und das finde ich einfach schlüssig, ja. Das ist für mich ein bisschen was Besonderes und das fehlt mir. Und das Auswärtstrikot finde ich besser gemacht, also designerisch, wie die Farben ineinander greifen, das Gesamterscheinungsbild. Aber ich hätte es mega abgefeiert, tatsächlich, wenn dasselbe Trikot-Design in einem für Deutschland typischen Auswärts-Grünton irgendwie gekommen wäre. Mhm. Was nicht heißen soll, ich habe überhaupt kein Problem mit den Farben, ne? Verstehe mich nicht falsch.
Ja.
Ich finde es cool, dass man sich was traut und dass man mal was anders macht. Ich hatte nur einfach damit gerechnet, dass irgendwas in Grün kommt und bin deswegen, glaube ich, so ein bisschen verhalten. Aber ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn du, lieber Lutz, mir jetzt das Auswärtstrikot schenken würdest. Ich würde es mit Stolz tragen und zwar jedes Mal.
Das ist jetzt natürlich selbstverständlich. Ich finde es grundsätzlich auch cool, dass man mal was Neues ausprobiert. Grün, sehr klassisch als Auswärtstrikot oder auch in der jüngeren Vergangenheit ab und zu mal schwarz. Hatten wir bei ein, zwei Turnieren, glaube ich. Ich mag das Grün persönlich auch. Das ist für mich so dieses Anfang, ich glaube bei der EM 2000, das Auswärtstrikot.
Ja, genau.
Das habe ich so im Kopf noch.
Mit dem kleinen Ärmelbund, der, glaube ich, die Deutschlandfahnen dann noch irgendwie eingestickt hatte oder so.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber da waren auch einfach zu dem Zeitpunkt einfach so geile Spieler beim DFB. Also da gibt es ein Trikot, dieses Grün mit Paolo Rink. Also mehr brauche ich nicht erzählen. Also das ist einfach say no more. Lothar Matthäus, glaube ich, auch sein letztes Turnier gespielt, 2000 in diesem Trikot. Das mag ich auch, aber am Ende kann einem Trikot gefallen oder nicht, aber die Diskussion, die es darum gab und dass es ja nicht männlich sei und wie schlimm das alles ist und warum und jetzt will man uns wieder eine Agenda aufdrücken und hier wieder Politik machen. Es ist einfach nur ein Trikot, Leute, einfach mal beruhigen, tief durchatmen und das Trikot wird nicht darüber entscheiden, ob die Nationalmannschaft erfolgreich ist oder nicht. Dafür sind andere Themen, glaube ich, wichtiger, aber was du noch meintest, so das hat dich so ein bisschen erinnert an so Fanartikel. Ich finde, das Heimtrikot passt so ein bisschen zu der Ideenlosigkeit des DFB in den letzten Jahren, was die Nationalmannschaft
auf dem Platz, meinst du?
Auf dem Platz angeht. Ja, das passt einfach irgendwie, hat es mich nicht gewundert, dass das Heimtrikot einfach langweilig aussieht, weil ja, es ging nicht viel zusammen in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Hoffen wir einfach mal, dass das nicht auch am Trikot schon erkennbar ist, dass es leider wieder nur eine sehr mittelmäßige EM wird. Aber damit können wir das Thema Trikot für mich auch abhaken, weil es ist auch eigentlich schon viel zu groß gemacht, das Thema, für das, was es ist. Es ist nämlich einfach nur ein Auswärtstrikot einer Fußballmannschaft.
Ja, das ist ja polemisch ohne Ende, wie die Leute teilweise drauf abgehen. Über Geschmack lässt sich und gerade im Hinblick auf Mode bekanntlich ja streiten und das finde ich auch völlig in Ordnung. Jeder darf seine eigene Meinung haben, aber was da draus gemacht wird oder was dem beigemessen wird wofür das herhalten muss am Ende, das ist ja albern. Also dem noch eine Bühne zu schenken, dass es den Weg auf LinkedIn schafft, unterstreicht meine persönliche Einstellung dem Netzwerk LinkedIn gegenüber, dass es immer mehr zu Facebook wirkt. Ja. Also wenn ich jetzt sehe, dass da Essensbilder gepostet werden und jetzt auch diese Diskussion von Facebook darüber schwappen, was dieses Trikot ist und nicht und was das aussagt und nicht, ja, dann gute Nacht.
Absolut, also wenn da Begriffe wie Propaganda Fußballtrikots fallen, dann muss ich mich auch wirklich fragen, so Leute, wie bitte?
Die Menschen, da gibt es einfach viel zu viele, die haben so hart einen am Helm, da vergiss es, komm, lass uns das nächste Thema, wir steigern uns hier in irgendwas rein, was überhaupt nichts bringt.
Ja, wir gehen schon mal näher Richtung Bundesliga und Richtung Alltagsgeschäft, denn ich glaube, heute Morgen, die Nachricht ist noch sehr frisch, Wir haben immer ein gutes Timing, muss man sagen, ne? Also immer, wenn wir Montag, also ist ja auch logisch, weil nach dem Wochenende oftmals Entscheidungen fallen. Aber jetzt, das war so die für mich wichtigste Entscheidung und es ist wirklich eine traurige Entscheidung. Und nein, ich rede nicht von Nico Kovac und Wolfsburg, weil das könnte mir egal eigentlich sein. Ich rede von Christian Streich, der nach 29 Jahren SC Freiburg nach der Saison aufhört als Cheftrainer. Und ich weiß gar nicht, ist schon bekannt, ob er generell ganz aufhört oder erstmal nur bei Freiburg in der Funktion als Cheftrainer und sich auch irgendwie offen gehalten hat, dass er nochmal zurückkommt. Das vielleicht gleich als Frage. Aber erstmal richtig schade, dass eine ja in den letzten Jahren sehr prägende Persönlichkeit auf der Trainerposition und auch generell im deutschen Fußball mit Christian Streich erstmal von der Bühne verschwindet. Ein Mensch, ein Trainer, der sich immer klar positioniert hat und sehr, sehr selten, ich kann mich ehrlich gesagt an fast nichts erinnern, wo er aus meiner Sicht eine falsche Perspektive auf die Dinge und auf den Sport hatte. Also jemand, der eben das große Ganze immer im Blick hatte und im Blick hat und auch immer mal den ja, außerhalb des Fußballs auch Dinge eingeordnet hat und einfach ein geiler Typ. Man muss es wirklich einfach sagen, Christian Streich, guter Mann, schade, dass er geht.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll, was ich hinzuzufügen hätte. Ich habe mir das Video angeguckt, oder wir sprachen ja heute früh drüber, haben gestern uns auch Freiburg-Leverkusen angeguckt und sprachen heute früh drüber, dass es höchstwahrscheinlich heute so kommen wird, dass diese Nachricht verkündet wird, dass er seinen Abschied verkünden würde. Daher kam es für mich jetzt nicht komplett überraschend. Ein bisschen hatte ich gehofft, dass er weitermacht, einfach weil Christian Streich gehört für mich zur Bundesliga. Ja, das ist so irgendwie Pott und Deckel, gehört mehr als nur zum Inventar. Und dann habe ich mir die Videobotschaft angeguckt, die er geschickt hat. Und war schon auch sehr emotional. Also ich habe da sehr, sehr aufmerksam gelauscht, jede Silbe irgendwie aufgesogen und war auch gleichzeitig ein bisschen verwundert, dass er sich so doch im Zaum halten konnte. Ich hätte bei ihm mit Tränen gerechnet. Er hatte ja auch schon das ein oder andere Mal Tränen verdrückt vor laufender Kamera, was ich ja total menschlich und auch wirklich toll finde, muss ich sagen, in diesem Geschäft gerade. Und hat es hingekriegt, diese mehrminütige Videobotschaft ohne Schluchzen über die Bühne zu bringen. Das finde ich, das fand ich ein bisschen überraschend. Und ja, also qua Kommunikation hat er nichts verlautbaren lassen, das darauf hindeuten könnte, dass er zeitnah oder überhaupt nochmal auf eine Trainerbank zurückkehrt. Ich glaube, dass da ist auch weiß ich nicht, Mensch genug oder Trainer genug, reflektiert genug, das jetzt eben nicht in einem Atemzug noch mit einzubauen. Der gibt den Dingen Zeit und sagt so, jetzt geht es erstmal um diese Entscheidung, genau, und dann reden wir vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt mal über die Zukunft, aber da müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Und das finde ich bei ihm auch einfach gut, einfach toll. Wenn du mich jetzt nach meiner Meinung fragst, ich glaube nicht, das ist mein Take, ich glaube nicht, dass der nochmal auf eine Trainerbank in der Bundesliga zurückkehren wird. Freiburg ist einfach sein Leben und damit gut. Was ich mir vorstellen könnte, wären zwei Dinge. Nämlich zum einen, dass er, wenn er auf eine Trainerbank zurückkehrt, dann auf die der Nationalmannschaft. Und oder in einer anderen Funktion nochmal zurückkehrt, weiß ich nicht, Sportdirektor, Präsident, whatsoever.
Ja, oder Jugendtrainer, der war ja immer Jugendtrainer. Genau. Auch, ne? Also vielleicht wird der Jugendleiter beim SC Freiburg und weiß ich nicht, aber der ist ja noch nicht so alt, mit 58. Eigentlich hat er noch ein paar Jahre, hat er noch drin, auch wenn er schon sehr intensiv sicherlich die letzten Jahre gearbeitet hat, aber bin ich auch gespannt. Gehe ich sofort mit, dass ich, wenn du sagst, dass der nicht nochmal Cheftrainer in der Bundesliga wird, bei einem anderen Verein, das sehe ich auch nicht.
Ja, Ich habe auch den Eindruck, das hat man jetzt ja spätestens diese Saison doch deutlich gemerkt, der ist auch einfach müde, ne? Also der hat richtig viel Energie gelassen, der hat ja auch immer richtig viel Energie reingegeben in seinen Job und das auch immer auf eine gute Art und Weise transportiert, sodass selbst Nicht-Freiburg-Fans immer irgendwie an seinen Lippen hingen und gehört haben, was er zu sagen hat. Ich habe auch mal geguckt bei Social Media, so ein Beitrag vom SC Freiburg hat normalerweise irgendwie sowas zwischen 5 und 10.000 Likes. dieser Beitrag steuert hier auf die 100.000 Likes zu. Ja. Und Vereine aus ganz Deutschland haben schon gepostet und. Also du merkst, ganz Fußball Deutschland hat irgendwie Anteilnahme an diesem Ereignis. Und ja,
zu Recht,
das absolut. Spricht für ihn, zu ja, Recht.
Absolut zu Recht auch, weil alleine wie lange der jetzt schon Cheftrainer ist, in der Zeit, da gab es heute wieder eine Liste, wie viele Trainer andere Vereine in der Zwischenzeit hatten. Bei Stuttgart waren es 12. also das zeigt ja einfach schon, wie verrückt dieses Geschäft teilweise ist und wie schön das ist, dass solche Konstellationen teilweise so einfach wie Arsch auf einmal passen. Und das ist bei Streich und Freiburg ist es so. Die kriegen es immer ganz gut hin, das so ein bisschen diese, so heimelig zu machen beim SC. Ob das Volker Finke in seinem Strandkorb ist oder ob ja. das jetzt Streich ist, die kriegen es einfach hin, wirklich die Leute in der Region zu halten, aus der Region die Leute auszubilden und langfristig in diesen Verein zu integrieren. Das finde ich immer schön zu sehen und deswegen bin ich auch einfach sehr traurig, dass Streich jetzt als Gesicht einer solchen Art und Weise einen Verein zu führen oder auch wie man im Fußball, im Profifußball auch arbeiten kann, dass eins dieser Gesichter jetzt von der Bildfläche erstmal verschwindet und dort andere nachwachsen müssen. Das kriegt Freiburg bestimmt gut hin, das haben die über Jahrzehnte gut hinbekommen. Das ist für mich einfach immer so ein bisschen Vorbild, wie der SC Freiburg arbeitet, dass man eben auch international Erfolg haben kann oder zumindest international spielen kann, wenn man diesen ganz großen Zirkus nicht mitmachen muss, wo es wirklich eigentlich nur noch um höhere Gehälter, höhere Transfersummen und eigentlich viel weniger um eine gute Ausbildung und einen guten Fußball geht. Deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass eines der Gesichter dieser Art und Weise mit dem Profifußball umzugehen, erstmal von der Bildfläche verschwindet. Aber es muss ja nicht für immer sein und vielleicht sehen wir ihn in einer anderen Funktion nochmal wieder.
Yes. Auf jeden Fall alles Gute, Christian Streich.
So sieht's aus. Ich glaube, jetzt haben wir uns ganz gut durchgeackert von den Themen, die ich hier auf unserer Fußballwochenliste hatte. Und bevor wir jetzt zum Tagesgeschäft übergehen, eigentlich hatten wir gesagt, wir machen die Rubrik dann zum Schluss. Aber ich würde sagen, so ein ganz kleiner Break raus aus dem Tagesgeschäft würde uns vielleicht ganz gut tun. Was hältst du davon?
Ja, komm, lass uns jetzt erst overrated, underrated ballern.
Ja, würde ich auch sagen. Dann haben wir noch mal ein bisschen Frische. Bevor es in das Tagesgeschäft Bundesliga geht. Und auch da ist wieder ein bisschen was passiert. Ich habe es gerade schon gesagt. Niko Kovac, der ist auf jeden Fall nicht mehr da. Steigen wir gleich ein. Jetzt kommt erstmal der Einspieler für Overrated, Underrated.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Overrated.
Nice.
Underrated. So, und für alle, die es noch nicht wissen, was wir bei Overrated, Underrated machen. Einer von uns beiden hat Begriffe vorbereitet. Ein paar Begriffe aus dem Fußball, rund um den Fußball. Das können Spieler sein, das whatsoever, you name it. Es könnte alles sein, rund um den Fußball. Heute habe ich Begriffe vorbereitet und die werfe ich Lukas um die Ohren. Und er soll relativ schnell darauf reagieren. Gerne auch mit Erläuterung, ob dieser Begriff, dieser Name overrated oder underrated ist. Eigentlich mega einfach, ne?
Ja, es sind 5 Stück. Off we go.
Ja, ich muss mir kurz meine Liste angucken und ich habe noch keine Reihenfolge festgelegt, aber ich starte. Was? Ja, warum? Ich habe mir einfach erstmal was runtergeschrieben und jetzt reagiere ich spontan auf deine Antworten. Wenn sie mir nicht gefallen, werfe ich nochmal alles um.
Okay.
So, der erste Begriff lautet Schienbeinschoner.
Underrated. Nee, overrated. Ich finde Schienbeinschoner overrated. Wieso braucht man die genau? Also ganz ehrlich.
Das habe ich mir mittlerweile auch gefragt.
Ja, mittlerweile gibt es ja die verschiedensten Arten von Schienbeinschonern. Ja, also ich erinnere mich noch an die ich früher selber hatte, wenn ich irgendwie auf Asche gekickt habe. Das waren so Dinger, die hatten noch so einen integrierten Knöchelschutz, so Polster. Und das war letzten Endes wirklich übers ganze Schienbein bis zum Knie eine Gerätschaft, die du da angezogen hast. Heute gibt es ja mittlerweile Schienbeinschoner, die sind nicht größer als ein Bierdeckel, weil es Spieler gibt, die nervt der Schienbeinschoner einfach so doll, dass sie das absolute Minimum fahren wollen. Und da denke ich mir, also keine Ahnung, guck dir so ein Wirtz oder Grimaldo an, die haben doch keine Schienbeinschoner da drin, das ist doch ein Scherz, das ist einfach nur ein Stück Pappe. Und da denke ich mir, komm, lass es gut sein. Und mal ganz ehrlich, auf Holz geklopft, aber was passiert denn im Schienbeinbereich verletzungstechnisch wirklich im Fußball? Also, da haben wir doch ganz andere Themen. Ich finde die overrated, kannst du wegtun.
Ja, grundsätzlich sehe ich das auch so. Vielleicht haben wir ja aber auch so wenig Verletzungen in dem Bereich, weil es diese Schoner gibt. Das ist natürlich eine These, aber ja, das war nämlich auch, worauf ich hinaus wollte. Letztens nach dem Spiel ein Interview von Philipp Tietz von Augsburg, wo ihn der Kommentator, Moderator, Fernsehmensch auch darauf angesprochen hat, was er denn da eigentlich für Schienbeinschoner hat. Und die waren wirklich so groß wie so ein Kinder-Country. Also wirklich so minimal groß. Und dann muss ich wirklich auch sagen, okay, dann ist diese Regel halt auch wirklich unnötig, weil wenn auf der kleinen Fläche, da musst du schon Glück haben, dass der Gegner dich genau da trifft und nicht irgendwo anders, dann kann man es auch wirklich lassen. Deswegen habe ich mich letztens nämlich einfach auch die Frage gestellt, brauchen wir die überhaupt noch oder ist es einfach nur ein altes Regelüberbleibsel von, ja, was weiß ich, wie alt diese Regel ist, aber gefühlt, seit ich Fußball kenne, gibt es Schienbeinschoner. Deswegen kann ich es nachvollziehen.
Du weg. Also wir hatten neulich ein Spiel in der Kreisliga. Ein Kollege hatte seine Schienbeinschoner vergessen, passiert jedes Wochenende. Und der hat sich wirklich ein paar Socken,
habe ich auch schon Stutzen,
so gefaltet, dass er sich die vorne reingelegt hat, als würde es aussehen wie Schienbeinschoner. Es ist, also, weißt du, was soll man da jetzt noch zu, komm. Ganz ist overrated.
Ja, sehe ich auch so absolut overrated. Mal gucken, was die Sportmediziner unter euch sagen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder per DM. Bin ich gespannt, aber ich weiß nicht, ob das noch sein muss. Okay. Was nehme ich jetzt aus? Also erstmal, die Antwort hat mich zufriedengestellt, deswegen muss ich meine Reihenfolge nicht komplett über den Haufen werfen. Gut gemacht.
Mein Gott, da habe ich ja Glück gehabt.
Da hast du wirklich Glück gehabt. Okay. Halbzeitshow der DAZN Sky.
Ach, eigentlich finde ich es underrated, weil ich das Gefühl habe, dass bei beiden Wissen oder Infos vermittelt werden, Wissen vermittelt wird, das mich tatsächlich interessiert. Also es gibt ja so den Klassiker Ergebnisse und Tore von den anderen Plätzen, und wenn ich Konferenz gucke, dann finde ich das auch interessant und will das sehen. Und manchmal, wenn wir jetzt auf Einzelspiele gehen oder und dann so zur Halbzeitanalysen sehen, weiß ich nicht, wenn Erik Meier da rumturnt, der macht das natürlich meistens nach dem Spiel, aber bei den Topspielen glaube ich auch in der Halbzeit hier und da. Das finde ich schon cool. Und wenn ich das in den direkten Vergleich packe mit dem, was ich als Halbzeitshow, wir sprachen schon mal drüber in einer anderen Folge, im Stadion zu sehen bekomme, da würde ich mir aber dreimal wünschen, dass das, was ich vor dem Fernseher zu sehen kriege, einfach auch im Stadion vorhanden wäre und ich da zu sehen bekäme. Von daher würde ich sagen, das ist eigentlich underrated. Ein bisschen weniger Werbung finde ich cool, aber das, was netto an Halbzeitshow da ist, finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, ich grundsätzlich, ja, verstehe ich. Ich bin auch Fan von einer Halbzeitshow und einer Halbzeitanalyse vor allem. Also wenn man einfach gewisse Szenen nochmal durchgehen kann, wenn man ein Einzelspiel guckt, die Tore von den anderen Plätzen zu sehen, alles schön und gut. Aber ich kann es mir wirklich nur begrenzt reinziehen, weil es immer die gleichen Werbespots sind. Es sind immer die gleichen Wettanbieter, DFB-Werbung. Also es wird wirklich einfach, gerade wenn du dann vielleicht auch ein bisschen länger am Tag mal Fußball guckst, so einen Sonntag, wenn irgendwie drei Bundesligaspiele sind, dann siehst du wirklich die gleichen Werbespots 15 Mal, und das ist dann wirklich so, wo ich die Lust verliere, mir das reinzuziehen. Grundsätzlich freue ich mich auch immer darüber, wenn die wirklich Inhalt bieten in der Halbzeitshow, dadurch, dass die Nachspielzeiten teilweise aber sehr lang sind und sich das immer irgendwie verschiebt, ist es so gefühlt, die sind eine Minute im Studio und dann gibt's wieder Werbung. Das nervt mich richtig, richtig doll. deswegen bin ich da sehr geteilter Meinung. Also ich verstehe, was du sagst. Der Input, der interessiert mich auch. Der gerät aber leider immer irgendwie ein bisschen in den Hintergrund, weshalb mich das teilweise sehr nervt. Und vor allem nervt mich hardcore-mäßig, dass die Werbung einfach immer Lautstärke plus 50% ist und man eigentlich immer erstmal angeschrien wird, sobald das Spiel in die Werbung geht.
Ja, ich bin jetzt wieder bei Erik Meier. Ich finde den herrlich, den Typen, muss ich sagen.
Ich liebe den.
Alter HSVer. Aber, alter Aachener. Aber, was ich einfach jetzt schon fast ein Running Gag finde, und ich frage mich, ob die das extra machen mittlerweile, der verkackt es ja regelmäßig, das mit den Einspielern, mit den Werbeeinspielern zu timen. Ne? Der fängt ja immer schon mit seiner Analyse an und dann kommt einfach so in den Fernseher reingeflogen, echte Männer machen nur Handwerk mit Hikes oder irgendwie so eine Scheiße. Und dann merkt man, dass er es wieder vergessen hat, dass erstmal dieser Werbeeinspieler kommt, bevor er anfängt zu reden. Oder 100% Meier-Analyse kommt ja dann immer dieser Werbespot. Und auch das, da grätscht er jedes Mal. Das ist so herrlich. Da musst du mal drauf achten. Das kriegt er jede Woche, verkackt er das.
Ja, muss ich wirklich mal drauf achten. Ist mir jetzt so gar nicht so aufgefallen, außer dass da mittlerweile auch noch wieder eine Werbung eingebaut ist. Das ist mir auch aufgefallen. Nicht positiv, kann ich auch dazu sagen. Aber gut, die schlachten das alles aus. Das ist ja nicht mehr verwunderlich. Okay, aber Halbzeitshow, Saxo ist underrated. Gut, wie stehst du jetzt wird es ein bisschen personalrechtlich fast schon. Arbeitsverträge für Trainer, die länger als 1,5 Jahre gehen.
Sag mal, das muss ich erstmal sortieren.
Ja, also es ist ja nicht begrenzt auf den Vertrag, sondern einfach, sagen wir mal, Anstellung von Trainern bei Vereinen, die länger als 1,5 Jahre in die Zukunft geplant sind.
Ja, finde ich in der heutigen Zeit underrated, weil ich glaube, dass es viel zeitgemäßer wäre und einige Vereine fahren diese Modelle ja auch schon, die Trainerverträge kürzer zu gestalten und nicht so Rentenverträge reinzudonnern. Es gibt ja auch genug Gegenbeispiele, die negativ konnotiert sind. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Schalke stehen heute noch irgendwie so gefühlt 7 Trainer auf der Payroll. Und das, ja, also ich finde das einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich würde pro leistungsbezogene und kürzere Verträge plädieren, mir aber wünschen, dass es nicht notwendig wäre, einfach weil Trainer lange bei Vereinen bleiben. Aber das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist ja hire and fire und irgendwie eine richtig hohe Fluktuation. Und weil das so ist, fände ich kurze Vertragslaufzeiten, finde ich, underrated.
Mhm. Ja, muss ich erstmal räuspern. Verstehe ich, was du meinst. Ich würde es mir auch genau andersrum wünschen. Ich würde mir wünschen, dass eigentlich ein 5-Jahres-Vertrag grundsätzlich, dass es völlig normal ist, dass so ein Vertrag erfüllt wird und dann darüber hinaus noch verlängert wird. Habe mich nur letztens darüber gewundert, wie wenig die Vereine auf die Situation, wie häufig Trainer einfach entlassen werden, selber reagiert haben und was das eigentlich auch für ein finanzieller Faktor ist bei einigen Vereinen. Du hast gerade schon gesagt, Schalke 04 oder auch beim HSV waren zwischenzeitlich irgendwie mal 4 Trainer gleichzeitig angestellt, dass darauf so spät erst reagiert wurde. Weil jetzt zum Beispiel Baumgart, der hat einen Vertrag über 1,5 Jahre bekommen, also bis Ende nächsten Jahres, finde ich völlig fair. Da kann man eben erstmal schauen, passt das alles, steigt man auf etc. pp. Aber wie oft Vereine teilweise noch Verträge über 4-5 Jahre für Trainer rausgeben, da frage ich mich immer, warum. Also
ja gut, also dazu vielleicht 2 Kommentare. Einmal bei Baumgart kann ich sagen, der will das von sich aus. Also es kann gut sein, dass er die treibende Kraft war. Das hat er auch in Köln nämlich schon so gehandhabt und der Verein hat das dann natürlich auch mitgemacht. Und um dann auf deine Frage einzugehen, warum wollen das Vereine? Ich glaube, die Idee ist ja die richtige. Die Vereine haben immer die Idee, dass sie lange mit den Trainern zusammenarbeiten, Nachhaltigkeit etc. Die Strukturen bzw. die Mechanismen des Geschäftsgebens dann aber häufig nicht her und die verantwortlichen Funktionäre ziehen es dann in schwierigen Situationen auch nicht durch, ihrem Versprechen Folge zu leisten. Was ja jetzt mittlerweile nicht ganz unüblich ist, sind ja, dass auch Ablösen für Trainer gezahlt werden. Und vor dem Hintergrund kann ich mir vorstellen, das ist rein spekulativ, dass es Vereine gibt, die sagen, okay, wir unterstellen einfach mal, dass wir hier erfolgreich sein werden und auch einen immer beliebteren Trainer haben werden. Und der wird dann höchstwahrscheinlich den nächsten Schritt machen wollen. Und da wollen wir natürlich dann auch was für sehen. Keine Ahnung, vielleicht ist das ein, neben dem Thema, wir wollen ja nachhaltig arbeiten, noch ein zusätzlicher Motivator, solche langen Verträge zu verteilen.
Kann ich grundsätzlich auch verstehen. Das ist bei Spielern ja genauso. Also Dortmund, die holen sich auch die ganzen jungen Spieler und statten die mit Langzeitverträgen aus, weil das natürlich auch ein anderes Mittel dann ist, wenn die Spieler gekauft werden, dass man eben sagt, ja, okay, wenn der hat noch 3 Jahre Vertrag, wir müssen ihn überhaupt nicht verkaufen. Ja, wahrscheinlich ist es auch irgendwie das, weil das normaler wird, dass auch Trainer transferiert werden, was ja eigentlich auch nur eine Frage der Zeit war, dass die großen Vereine auch da diesen Hebel in Gang setzen und kleineren Vereinen die guten Trainer wegholen. Von daher, ich kann es schon irgendwie verstehen, ist wahrscheinlich nur ein Symptom des Fußballs, so wie er ist, der eben deutlich schnelllebiger ist, dass es eigentlich teilweise gar keinen Sinn macht, so lange Verträge abzuschließen, weil die eh nicht so lange bleiben. Aber unter dem Gesichtspunkt kann ich es natürlich irgendwie nachvollziehen. Kommen wir zum nächsten Begriff.
Yes.
Beziehungsweise, das ist ein Name, den ich in die Verlosung werfen möchte, der heute schon gefallen ist. Und das ist der Name Niko Kovac.
Oh, overrated. Also, ich weiß, ich werde einfach nicht so richtig warm mit dem. Also, bei Bayern habe ich mit dem schon nicht richtig gebondet, habe diese Verbindung nicht gefühlt, habe diesen Trainer nicht gefühlt. Bei den Frankfurtern schien er funktioniert zu haben und eine sehr wilde Kaderzusammenstellung irgendwie als Dirigent zum Erfolg geführt zu haben. Bei Wolfsburg ging es mir dann wieder so wie zu Münchner Zeiten, habe ich den irgendwie von Anfang an nicht gefühlt. Ich habe keine Antipathie gegenüber dem. Also es ist, ich glaube, das ist vielleicht ein netter Mensch und von mir aus ist das auch ein guter Trainer, aber ich fühle einfach dieses Gesamtpaket Niko Kovac fühle ich nicht. Also wenn der jetzt Trainer in Köln werden würde, da hätte ich dann doch irgendwie einen Schmerz mit. Und wie gesagt, der mag ein toller Mensch sein, wirklich. Ich habe mich mit dem vielleicht auf der Ebene nicht ausreichend beschäftigt. Aber müsste das mal tun, um meine Meinung da irgendwie zu revidieren, aber nee. Nee, der ist so meilenweit davon entfernt, ein Christian Streich zu sein. Ich meine, das sind die meisten, ja, also ist vielleicht eine harte Fußstapfen jetzt sozusagen. Aber das ist für mich das eine und das andere Extrem irgendwie.
Ja, kann ich verstehen. Also ich habe die Frage auch oder den Namen in den Raum geworfen, ohne dass ich mir selber schon ein konkretes Bild von ihm gemacht habe, weil ich gespannt war, wie du zu ihm stehst, weil bisher, der hat hier und da seine Erfolge gehabt, gerade mit Frankfurt hat er ja, glaube ich, auch den DFB-Pokal geholt. Ja. Der war in Monaco nicht so unerfolgreich, da hat er auch irgendwie einen knappen 2er-Punkteschnitt gehabt. Ich wollte gerade direkt parallel nochmal gucken, was er 2021, das war nämlich seine eine volle Saison, die er mit Monaco gespielt hat, wie viel da die da geworden sind und ob er da auch irgendwie was geholt hat. Weil ansonsten finde ich das, also dass man mit Bayern Meister wird, ja, das war in den letzten 10-12 Jahren war das nicht so schwer. Von daher würde ich sagen, den hat er mitgenommen, den Titel, aber ist jetzt auch irgendwie nicht so sein Verdienst, würde ich sagen. Da muss man schon sehr viel falsch machen, um dann mit dem Kader zu dem Zeitpunkt nicht Meister zu werden. Von daher, ich habe auch sogar ganz kein konkretes Bild zu ihm, muss aber auch sagen, dass ich total verstehe, was du sagst, weil wir haben irgendwie gestern kurz drüber gesprochen, so ja, Niko Kovac, also so nach dem Motto, wenn Baumgart jetzt wieder verliert, dann wäre ja der Kovac frei. Ich weiß nicht, ob ich den als HSV-Trainer haben will, weil der ist mir nicht emotional genug. Das ist mir alles so immer sehr distanziert. Da habe ich so einen Typen wie Walter oder auch Baumgart lieber. Deswegen, ich finde ihn irgendwie overrated, weil er ja dann doch schon immer wieder sehr schnell einen neuen Job bekommen hat, auch bei vernünftigen Vereinen. Ja, bin ich mal gespannt, wo es ihn jetzt hin verschlagen wird.
Ja.
Gut. Dann kommen wir zum letzten Begriff der heutigen Kategorie Overrated, Underrated. Und der letzte Begriff setzt sich aus zwei Worten zusammen und lautet nationale Pokale.
Also nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern generell auf alle Ligen.
Ja.
Das ist schwierig. Auf Deutschland bezogen, ich liebe den DFB-Pokal. Auf England bezogen, finde ich nationale Pokale völlig overrated. Oder generell auf Europa bezogen, weil mich interessieren einfach nationale Pokale in den europäischen Top-Ligen nicht die Bohne. Es könnte mir egaler nicht sein, was in der, keine Ahnung, Copa del Rey oder weiß der Geier was, FA Cup, Community Shield Cup, sowieso Carlington Cup abgeht. Das ist mir alles sowas von Wumpe. Boah. Deswegen fällt es mir ganz, ganz schwer. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, insgesamt, also wenn man alle Ligen über einen Kamm stellen müsste, würde ich sagen, nationale Pokale sind overrated. Aber ich will diesen DFB-Pokal irgendwie gerne ausklammern, weil den finde ich richtig geil.
Ja, kann ich.
Ja,
kann
ich glaube, das ist so mein Statement.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin drauf gekommen, als ich das Ergebnis gesehen habe und vom FA Cup. Viertelfinale.
Manchester
gegen Liverpool. Wahnsinns-Spielverlauf. Und ich habe es wirklich gesehen und gedacht, es ist mir egal. Es juckt mich nicht, weil ich mir dann halt auch noch die Aufstellung angeguckt habe und dementsprechend auch gedacht habe, okay, so wichtig kann den Verein das auch nicht sein, wenn die dann diese Truppe aufstellen. Weil da waren sehr viele Ersatzspieler, sehr viele Reservespieler irgendwie, wo du die Namen nicht unbedingt direkt auf dem Schirm hast und weißt, wo die herkommen, wo die sonst spielen und was das für tolle Talente sind und so. Und das überträgt sich auf mich, dass ich dann sage, okay, wenn die Vereine das nicht so richtig ernst nehmen, dann kann ich das auch nur schwer richtig ernst nehmen.
Ja, also ich habe auch ein persönliches Beispiel.
Ich habe mir übrigens gerade noch mal kurzer Einwand die Aufstellung angeguckt. Stimmt noch nicht ganz, was ich da gesagt habe. Da sind wahrscheinlich nur so ein, zwei Namen, die ich gelesen habe, die mich verwirrt haben. Ansonsten haben die schon auch irgendwie mit einer sehr, sehr schlagkräftigen Truppe gespielt. Dann war das jetzt vielleicht das falsche Beispiel. Aber grundsätzlich, FA Cup ist wahrscheinlich, hat auch in England noch einen höheren Stellenwert, aber so, dass die anderen League Cups und so, da wird schon sehr, sehr krass durchrotiert. Und das ist mir dann wirklich auch egal, was da abgeliefert wird, aber kann sehr relaten mit deiner Aussage, dass der DFB-Pokal schon geil ist. Und das sieht man ja auch dieses Jahr jetzt wieder. Das erste Mal seit Ewigkeiten nur ein Erstligist, oder seit immer, glaube ich, nur ein Erstligist im Halbfinale und mit Saarbrücken und noch zwei weiteren Zweitligisten. Das ist schon ganz nett. Das macht Spaß.
Ja. Ja, was ich nur ganz kurz noch dazu ergänzen wollte, ich habe eine persönliche Anekdote in Anführungsstrichen. Dadurch, dass ich in Spanien mal ein Semester studiert habe, habe ich Bezug zu RCD Mallorca, habe da ein paar Spiele im Stadion besucht und noch im alten Stadion und verfolge die halt seitdem so ein bisschen beiläufig. Ne? Also ich habe die irgendwie abonniert bei Social Media und guck so, dass die Klasse halten. Und die sind jetzt ziemlich überraschend ins spanische Pokalfinale eingezogen und spielen dieses Finale gegen Athletic Bilbao. Also es ist auch ein relativ untypisches Finale, weil normalerweise hast du auch da den El Clasico gehabt. Und als das jetzt passiert ist und die da ins Finale eingezogen sind, da habe ich das zur Kenntnis genommen und dachte mir so, ja, cool. Aber es hat mich jetzt auch nicht komplett aus den Socken gehauen und ich war hier irgendwie unfassbar hyped. Das vielleicht nur noch mal so ein bisschen als
den Stellenwert,
ja, Unterfütterung der Stellenwert. Ja.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube gerade auf nationaler Ebene, dass uns natürlich dann nur irgendwie der DFB-Pokal interessiert. Das ist auch irgendwie verständlich, weil da haben wir natürlich auch ein Herz irgendwie für die Amateurvereine, wenn die dann weiterkommen. Und da haben wir natürlich nicht so den Bezug zu, zumindest ich habe den nicht bei anderen Ligen und anderen Vereinen. Ja, kann ich gut verstehen. Und damit war es das heute für Overrated. Es waren fünf Begriffe. Oh Gott.
Yes,
es waren fünf. Gut, machen wir zu und lass uns rüberhüpfen zum Tagesgeschäft Bundesliga. Und da können wir direkt überleiten mit einem Namen, der gefallen ist. Niko Kovac, erstes Spiel, was wir mitgebracht haben, ist nämlich Wolfsburg gegen Augsburg. Das verlief nicht ganz so gut. Es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile das 11. Spiel gewesen, was der VfL Wolfsburg nicht gewinnen konnte. Dementsprechend haben sie nach diesem Spiel auch Niko Kovac, mit dem es eh nicht auf lange Sicht hätte weitergehen sollen, haben sie es kurzfristig beendet. Wahrscheinlich werden sie Hasenhüttl als neuen Trainer vorstellen, der schon morgen irgendwie das Training leiten soll. Das ging alles sehr schnell. Da wurde also im Hintergrund sehr wahrscheinlich schon gesprochen. Kein Wunder, wenn man so viele Wochen und Monate kein Spiel gewinnt mit einem Kader, der das eigentlich hergibt. Aber kommen wir erstmal zum Spielverlauf. Also das Spiel geht 1-3 aus Wölfe-Sicht und fängt sehr gut an. Punkt, erstmal. Es fängt sehr gut an. Nach 9 Minuten trifft nämlich der, es ist schon noch ein kleiner Comebacker, der länger verletzt war, ausgefallen ist, Patrick Wimmer, trifft nach einem schönen Drehschuss aus dem 16er und macht das 1-0. Der gleiche Spieler sieht dann kurz vor der Pause eine rote Karte. Vielleicht bevor wir auf das nähere Spielgeschehen eingehen, was natürlich ein wichtiger Faktor für dieses Spiel ist, weil dann in der zweiten Halbzeit beziehungsweise mit dem gleichen Freistoß vor der Halbzeit Augsburg so noch den Ausgleich macht. Also rote Karte, einer weniger und dann auch noch direkt den Ausgleich. Dümmer hätte es eigentlich nicht laufen können. Wie stehst du zu der roten Karte?
Absolute Fehlentscheidung. Also die kannst du so nicht geben. Die Begründung war ja, dass ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wer da in der Mitte.
Lacroix.
Ich glaube, Lacroix war es.
Wäre noch hinzugelaufen, ja.
Ja, also der hätte noch eingreifen können. Der Weg war kurz. Darf es nicht geben. Also finde ich eine absolute Fehlentscheidung. Ich muss auch sagen, es hat mich persönlich so ein bisschen genervt, weil ich habe Patrick Wimmer bei Kickbase, habe ihn nicht aufgestellt, weil ich dachte, okay, der ist noch nicht fit für 90 Minuten. Dann ist er aufgestellt worden, schießt in der 9. Minute das Tor. Ich habe mich schwarz geärgert, weil ich dachte, scheiße, ey, jetzt habe ich ihn nicht aufgestellt. Und dann geht er mit Rot vom Platz und dachte mir so, geil, Junge, ich habe ihn nicht aufgestellt.
Mit Auge,
also für mich waren das mit Auge Patrick Wimmer Festspiele sozusagen. Aber nein, also mal im Ernst, das finde ich völligen Quatsch. Und es wurde ja sogar überprüft. Und es bleibt trotzdem bei dem Platzverweis. Das finde ich einfach eine absolut krasse Fehlentscheidung. Wahrscheinlich sogar die krasseste des Spieltags.
Hast du den Schiedsrichter nach Abpfiff im Interview gesehen, was er dazu gesagt hat?
Nein.
Erzähl,
was hat er gesagt?
Ja, ich war nämlich vorher auch ganz klar bei dir und war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass es wirklich ein absoluter Witz-Elfmeter war. Und habe dann aber die Erklärung des Schiedsrichters gehört und der konnte nicht klar sagen, dass er das jetzt absolut richtig fand. Er hat aber auch nicht gesagt, dass es jetzt eine absolute Fehlentscheidung war. Also er hat sich die Bilder selber angeguckt und hatte ja auch den Videoschiedsrichter auf dem Ohr und ja. Man merkte ihn seinen inneren Zwiespalt an und das fand ich dann auch schon wieder okay mit der Erläuterung, warum er dabei geblieben ist. Die Erläuterung war, dass in dem Moment, wo das Foul beginnt, haben sie geschaut, wo Lacroix in dem Moment stand. Und dann muss man auch wirklich sagen, wenn man sich die Bilder dann nochmal anschaut, wann der erste Zupfer kommt, der den Spieler verlangsamt, dann ist Lacroix wirklich noch sehr weit weg und dann hätte er wahrscheinlich auch nicht mehr eingreifen können, wenn der Spieler ganz normal losgelaufen wäre. Und mit der Erklärung konnte ich das dann irgendwie verstehen, unter der Berücksichtigung, dass er eben initial rot gegeben hat und es dann nicht überstimmt wurde, weil man es eben hätte geben können. Es war eine sehr, sehr harte Entscheidung, aber mit der Erklärung und auch mit diesem Zwiespalt, in dem ich den Schiedsrichter gesehen habe, dass er sagt, hey, heute habe ich das so entschieden, aus den und den Gründen, dann fand ich das auch okay. Also erstmal, dass der Schiedsrichter sich überhaupt nach Abpfiff dahinstellt, fand ich schon mal groß. Das machen auch nicht alle Schiedsrichter, sich da, also da gleich einfach Rede und Antwort zu stehen und vielleicht kannst du es dir nochmal angucken, aber das konnte ich dann irgendwie nachvollziehen. Also auf dem ersten Blick dachte ich auch so, nie und nimmer rot, mit der Erklärung und nochmal mit den Bildern dann zu sehen, dass das Foul relativ früh anfängt und dann eben doch der Abstand zwischen dem nächsten Verteidiger und Stürmer sehr groß war, fand ich es okay.
Na gut, ich gucke es mir nochmal an. Ich bin mir trotzdem fast sicher, dass ich meine Meinung nicht ändern werde. Egal, mit Blick auf die Zeit zurück zum Spiel. Es war natürlich doppelt bitter, denn Arne Meyer verwandelt den Freistoß, wenn auch abgefälscht, von Arnold zum 1:1 mit dem Pausenpfiff, also psychologisch auch nochmal irgendwie eine Latschen. Und wie du ja schon eingangs sagtest, natürlich hat diese rote Karte das Spiel massiv beeinflusst, was dann auch dazu führt, dass Augsburg Feldvorteile genießt in Halbzeit 2 und diese dann in Zählbares ummünzt in Person von der Frankfurt-Leihgabe Christian Jakic, der seinen Doppelpack schnürt, 2:1 in der 61. und dann 3:1 in der 79. Damit ist das Ding dann auch zugegangen. Augsburg hat das recht souverän über die Bühne gebracht. Und es war ja sogar so, dass sie, glaube ich, sogar das Vierte noch hätten machen müssen in der Nachspielzeit. Michel ist da auf dem Weg im 1:1 und schlänzten dann am Pfosten vorbei. Ja, was bleibt zu sagen? Pfiffe in der Volkswagen Arena am Ende des Tages, war das dann auch der Schlusspunkt für Niko Kovac und seine Tätigkeit als Trainer in der Autostadt. Wolfsburg findet sich auf Platz 14 wieder. Augsburg, ich glaube jetzt schon der vierte Sieg in Folge, auf Platz 7, da muss man sagen, die sind auf Europakurs. Ganz kurzer Blick vielleicht auf die Statistiken oder auf ein, zwei Statistiken. Es war insgesamt ein Spiel, in dem nicht so furchtbar viel gelaufen wurde, was aber der roten Karte zu Schulden kommt sozusagen. Augsburg musste natürlich dann auch keine 120, 125 Kilometer ablaufen und abspulen und die Wölfe haben es dann in Unterzahl auf nur 106 gebracht. Und ansonsten, ja, die Zahlen sind eigentlich einigermaßen ausgeglichen mit minimalen Vorteilen von Augsburg, was dafür sprechen dürfte, dass Wolfsburg es versucht hat, tapfer zu regeln, aber Augsburg hat es clever ausgespielt zum Schluss.
Ja, also Augsburg auf Europakurs, das ist auch wirklich ein Satz, den hätte ich für dieses Jahr nicht mehr auf meiner Bingo-Karte gehabt.
Never ever.
Aber sehr positiver Trainereffekt, der macht seit Wochen und Monaten einen richtig guten Job. Ich bin gespannt, wo es am Ende hinführt, weil ich glaube, es war lange nicht mehr so einfach und man konnte lange nicht mehr mit so wenig Punkten das europäische Geschäft erreichen, weil der siebte Platz eben sehr wahrscheinlich auch in der Verlosung ist. Und da ist jetzt die Konkurrenz aktuell nicht so ganz willig, da mal sich ein bisschen abzusetzen. In Richtung Euroleague sieht das schon ein bisschen anders aus. Da hatte Frankfurt sich einen kleinen Puffer rausgespielt. Aber dahinter ist es doch alles wirklich sehr eng. Und irgendwie, sobald man ein bisschen mehr als 30 Punkte hat, ist man eigentlich auch schon in der Verlosung um Europa mit dabei. Ich bin gespannt, ob Augsburg das, die sind ja auch wirklich auf einem guten Kurs. Und auch Hoffenheim und Freiburg, Bremen machen alle nicht so den Anschein, dass die da jetzt nochmal den großen Endspurt rausholen. Meistens ist es ja aber doch so, dass dann die letzten 6, 7 Spieltage gibt es dann meistens ein Team, was sehr gut in Form kommt und dann auch durchzieht. Ich bin gespannt, wer das dieses Jahr ist. Hast du einen Favoriten für den siebten Platz? Also in der Verlosung sind da vor allem Augsburg, Hoffenheim, Freiburg, Bremen und mit Abstrichen, ja, eigentlich musst du dann schon eher wieder nach unten gucken. Heidenheim, Gladbach und auch Union 28 Punkte, die sind auch nur 7 Punkte hinter Augsburg. Aber lass uns mal auf die 4 in unmittelbarer Nähe konzentrieren. Nee, weißt du was, ich nehme Bremen sogar auch raus. Bremen hat 5 Punkte Abstand auf Augsburg. Augsburg, Hoffenheim, Freiburg.
Ja, also habe ich einen klaren Favoriten. Das sind die Augsburger, einfach weil sie am formstärksten sind. Sie sind in der Rückrundentabelle Platz 4 mit 17 Punkten. Das ist kein Zufall in der Rückrunde. Die werden das Ticket ziehen am Ende.
Wild. Das ist wirklich, ja, wahrscheinlich hast du recht. Da habe ich mich noch nicht mehr auseinandergesetzt. Deswegen habe ich da einfach die Frage an dich abgegeben. Aber 17 Punkte aus 9 Spielen, das ist halt auch brutal. Also die haben mehr Punkte als die Bayern. Was geht denn Augsburg, Alter? Junge, ich brauche alle bei Kickbase jetzt. Ich habe immerhin schon mal Tietz geholt. Ja. Mal gucken, was da reißt. Gut, das war's mit Wolfsburg-Augsburg, wa? Wir müssen hier wirklich mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Es soll ja wirklich keine Marathonfolge werden. Ein Punktemarathon leistet sich dieses Jahr der VfB Stuttgart. Die haben nämlich schon wieder gewonnen. Das Gefühl sage ich das jede Woche, weil ich es mich immer wieder erstaunt. Ich werde nicht müde darum, das zu betonen, was die Jungs für eine Saison abspulen. Und auch, das hat auch Samstagabend um 18.30 Uhr die TSG aus Hoffenheim zu spüren bekommen, dass dieses Jahr nicht gut Kirschen essen ist mit den Stuttgartern. 0:3 geht das Ganze aus. Es hätte viel souveräner, hätte so ein Spiel nicht verlaufen können. Wirklich, Hoffenheim man muss sagen, chancenlos. Also X-Goals-Wert 0,23 zu 3,35 und das fasst dieses Spiel auch ganz gut zusammen.
Ja, also das war, Hoeneß hat es ja selber gesagt, mit wahrscheinlich das Beste, was Stuttgart unter ihm in Summe gezeigt hat, und das sehe ich genauso. Das war unglaublich, unglaublich souverän. Die Torschützen, oder vielleicht ein Fakt, der vor allem die Stuttgarter Veteranen erfreuen dürfte, ist, nach 11 Jahren gelingt es Stuttgart endlich mal wieder in Hoffenheim zu gewinnen. Also wenn solche Serien zugunsten der Schwaben reißen, dann diese Saison. Milot, Guirassy und Undav machen am Ende das Ding, wenn auch nicht alle als Torschützen, aber auch als Vorbereiter zu. Ich weiß gar nicht was. Also ich habe mal einen Wert rausgesucht, den finde ich besonders beschreibend oder passend für dieses Spiel. Und das ist die Dribblingquote. Und die Dribblingquote von den Stuttgartern liegt bei 67%. Und nur um das mal in den Kontext des Spieltags zu packen, nur die Bayern, und die haben auswärts in Darmstadt gespielt, haben eine leicht höhere Dribblingquote als die Schwaben. Ansonsten hat es keine Mannschaft diesen Spieltag geschafft, eine bessere Dribblingquote hinzulegen. Und das, ja.
Was genau sagt die Dribblingquote? Das sind einfach, wenn du mit dem Ball dribbelst.
Erfolgreiche Dribblings.
Und ihn nicht verlierst. Dribblings. Das heißt, du musst niemanden ausdribbeln, sondern du musst den Ball beim Dribbling, darfst ihn nicht verlieren.
Ja, also das eine bevor impliziert ja das andere.
Naja, gut, du kannst ja dribbeln und dann Pass spielen.
Ja, genau. Also ein erfolgreiches Dribbling ist, wenn du den, laut Statistik, wenn du per Dribbling an einem Gegenspieler vorbeikommst. So, okay. Da kannst du jetzt natürlich drüber streiten, ist ein Pass, also ein Doppelpass, um einen Spieler auszudribbeln, auch ein Dribbling, geht das in die Wertung rein oder nicht, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, aber die Quote sagt im Prinzip erfolgreiche Dribblings gegen Spieler oder gegen den Gegenspieler.
Ja, okay. Ja, das ist crazy und zeigt auch so ein bisschen den Spielstil vom VfB Stuttgart. Dass
im 1 gegen 1 einfach.
Im 1 gegen 1 sehr stark sind und da haben sie tolle Spieler, aber auch wie sie den Gegner laufen lassen und auch immer wieder in diese Situation kommen, im 1 gegen 1 eine gute Chance zu haben. Das heißt, dafür brauchst du ja die Räume. Wenn du immer alles auf sehr engen Raum machst, da hast du nicht so eine hohe Quote beim Dribbling, sondern du musst das Spielfeld auseinanderziehen, du musst verlagern, um dann wirklich einen Spieler wie Führig auch im 1 gegen 1 platzieren zu können, dass der 3-4 Meter Platz hat. Und dann nimmst du dem Jungen auch den Ball nicht ab. Also dafür ist er einfach dann zu ballsig. Aber wie das Stuttgart geschafft hat, mit dem eigentlich gleichen Kader minus gute Spieler sogar noch abgegeben, was Hoeneß da an Leistung aus diesem Team rausholt, ist schon wirklich Wahnsinn. Und wie die halt wirklich immer diese gefährlichen Räume immer wieder besetzen können, wo sie dann halt ihre Stärken ausspielen können, weil auch ein Milot, ein Führig, das sind alles so starke 1-gegen-1-Spieler und dann hast du da in der Mitte zwei unfassbar spielstarke Stürmer, was es ja jetzt auch zeigt, Undav wieder ab und zu mal oder zur Ausnahme mal nicht getroffen, aber dann direkt zwei Assists. Guirassy nagelt das Ding gnadenlos mit links, mit rechts, das ist ihm völlig egal. Das ist schon ein richtig schöner Kader und auch ein richtig gute Offensive, die zusammengestellt haben. Ich bin ja selber immer auch ein riesen Fan von zwei Stürmern vorne drin. Gerade wenn das so schön spielerisch starke Spieler wie Undav und Guirassy sind, das macht richtig Spaß.
Ja, und vielleicht zum Abschluss, bevor wir uns das letzte Spiel angucken, das machen ja die beiden auch da vorne extrem gut. Die lassen sich immer wieder fallen, kommen immer wieder kurz und verkürzen die Räume und die Abstände auf die Außen oder ja generell auch auf die nachrückenden Spieler immer auf 4-5 Meter, um eben dieses Kurzpassspiel dann auch generieren zu können. Das ist ja ganz viel kurz, klatsch, kurz. Das hast du nicht, wenn du da vorne so einen Tower drin hast, der im Prinzip nur auf die Flanken wartet. Dann sind die Wege länger, ja. Und das funktioniert halt einfach, das harmoniert so gut als Gesamtkonstrukt. Ist das wahnsinnig stark und da kommt dann am Ende so eine Dribblingquote auch zustande, wenn Führig im 1 gegen 1 gehen kann, dann aber auch einen kurzen Doppelpass spielt durch den tief kommenden Stürmer klatschen lässt und dann kommt der Ball in die Tiefe auf den hinterlaufenden Undav oder Guirassy am zweiten Pfosten und also das ist einfach insgesamt richtig guter Fußball. Aber gut, Guten Fußball und somit kommen wir zur letzten Partie im Rahmen von unserer Rubrik 3 aus 9. Haben auch, ja, die Dortmunder gespielt, muss man fast sagen. Die haben nämlich zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht so rum 3:1 gewonnen. Und das, nachdem sie unter der Woche in der Champions League wahrscheinlich die beste erste halbe Stunde oder generell die besten 30 Minuten der Saison gezeigt haben, ehe es dann wieder ein bisschen verhaltener und schwächer wurde, war dieses Spiel gegen Frankfurt am Ende dann doch recht souverän. Zu den Fakten: der Ex-Dortmunder Götze hat Frankfurt nach einem Konter 1:0 in Führung gebracht. Marmoush macht das unglaublich stark gegen zwei Innenverteidiger. Schlotterbeck sieht da gar nicht gut aus. Dann geht Marmoush 1 gegen 1, macht ihn selber nicht. Der Abpraller fällt Götze vor die Füße, der das technisch sehr, sehr stark macht, so ein Halbvolley neben den Innenpfosten setzt. Und dann reagiert Dortmund aber gut. Adeyemi, Hummels und Can sind diejenigen, die das Ergebnis auf 3:1 stellen. Und insgesamt hat Dortmund das doch, ich finde, recht gut, recht souverän gemacht. Frankfurt hat jetzt nicht den Eindruck erweckt, da wahnsinnig viele Chancen zu haben, um das Spiel nochmal drehen zu können. Eine bestimmte Frage habe ich, bevor du vielleicht auch mal sagen kannst, wie du das Spiel insgesamt fandest, in Bezug auf die rote Karte, / nicht rote Karte von Emre Can.
Finde ich genau so in Ordnung. Er erwischt ihn, aber nachdem er ganz klar den Ball spielt, ist eine Szene, wenn er einen Tick zu spät kommt und so mit der offenen Sohle eben nicht den Ball zuerst spielt, dann brauchen wir nicht drüber sprechen, dann ist es eine ganz klare rote Karte. So bin ich mit Gelb und vielleicht Dunkelgelb, finde ich es okay, weil er trifft ihn schon ganz klar am Knöchel, aber auch, also nicht mit dem führenden Bein, sondern eben das, was er nachzieht. Von daher finde ich es völlig okay.
Okay. Ich würde sogar sagen, dass es nicht mal gelb ist. Weil er spielt den Ball zuerst.
Kannst du auch drüber steigen,
Und ich bin da auch so ein bisschen bei Emre Can, der nach dem Spiel auch sagt, entschuldigt mal, aber das ist in England, ist das nicht mal ein Foulspiel. Und wir reden hier über Rot. Meiner Meinung nach ist das nicht mal gelb. Demgegenüber steht Götze, der sagt, das ist gesundheitsgefährdend, was er da macht. Und das sehe ich auch, dass er das Risiko eingeht, aber am Ende trifft er halt den Spieler nicht. Und das muss man, das ist ja, die Tatsache muss ja bewertet werden.
Ja, absolut. Ja, das ist so eine Entscheidung, da sind wenige Zehntel einer Sekunde entscheidend, ob es eben gesundheitsgefährdend ist oder ob er einfach mit einem guten Tackling den Ball spielt. Ich kann Götze auch ein Stück weit verstehen, dass er sagt so, ja, Leute, ey, das ist jetzt, sieht aus wie eine tolle Grätsche, aber grundsätzlich kannst du so eigentlich nicht hingehen. Und das würde ich sogar auch ein Stück weit unterschreiben, mit so einer offenen Sohle in den Zweikampf zu gehen. Ja, da muss er halt auch Glück haben oder eben in dem Fall vielleicht auch können, dass du ein Tackling so setzt und nicht ein Stück zu spät kommst. Dann kann es nämlich echt übel aussehen.
Ja, und dann Abschlussfrage. Möchtest du in Zukunft so Elfmeter-Pfiffe wie gegen Beino Gittens oder für Beino Gittens gegen Koch häufiger sehen in der Bundesliga demnächst?
Jein. Ich beantworte es ganz diplomatisch mit Jein, weil wenn Beino Gittens getroffen wird und in der gleichen Szene sofort fällt, würde ich sagen, dann ist es völlig in Ordnung, da will ich solche Elfmeter natürlich häufiger sehen, weil das ein ganz klares Foulspiel ist. Aber die Tatsache, dass er erstmal einen Schritt macht, dann merkt, er bekommt den Ball nicht mehr und dann war der Kontakt da und er lässt sich fallen. Nee, weiß ich nicht. Also so schlimm war der Kontakt dann anscheinend nicht, wenn du erstmal noch einen Schritt weiterläufst. Die Regelauslegung ist vollkommen richtig, aber dann bin ich kein Fan davon. Dann bin ich immer eher auf der Seite, oh Gott, das ist so schwer. Ich bin halt wirklich ich habe keine Ahnung von Schiedsrichter sein, wie schwer das auch ist, sowas zu entscheiden, weil der Kontakt ist ja zu 100% da. Mich stört dann in dem Moment wahrscheinlich einfach nur, dass er erst weiterläuft und dann merkt, fuck, ich kriege ihn nicht mehr und jetzt lasse ich mich fallen. Das finde ich blöd.
Also ich finde, ich dachte mir nur so, boah, bitte gib den nicht. Meinem Empfinden nach, also Koch macht es erstmal natürlich total versehentlich, das schützt natürlich vor der Tatsache nicht, aber gut, er touchiert meinem Empfinden nach Beino Gittens Fuß minimalst und bis die Information bei No Gittens im Hirn ankommt, dass er irgendwo touchiert wurde, vergehen eben ein paar Sekunden, bevor er dann entscheidet, ach ja, ich muss fallen. Also ich bin da bei dir, finde ich nicht geil und hätte mich auch gefreut, wenn er den nicht gegeben hätte. Aber gut, das ist eher der Romantiker in mir. Wenn man das Regelwerk betrachtet, dann muss er ihn geben. Von daher ist es wohl okay.
Ja, und da tut man den Schiedsrichtern ja auch keinen Gefallen mit, wenn das eben die Regel ist. Ja, und jetzt auch noch mit dem Videoschiedsrichter. Die können halt gar nicht anders entscheiden, sonst sind sie halt demnächst ihren Job los, wenn die einfach mal sagen, nö, ich finde das jetzt aber blöd, ich will das nicht, die Regel finde ich nicht cool. Die spielen halt auch nur nach den Regeln. Das ist halt leider manchmal ein sehr undankbarer Job in solchen Situationen.
Ja, ich weiß. Guti, wir müssen auch nach den Regeln spielen, Lutz. Und die lauten in unserem Fall, dass wir Feierabend machen müssen.
Ja.
Aber es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Es hat Spaß gemacht. War viel drin. Pickepacke voll die Folge. Und ja, schönen Abend dir. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche, oder?
Ja, lass uns das gerne jetzt so kurzfristig beenden. Wir haben eine Stunde 20 auf dem Tacho, das reicht dann auch. Ich freue mich auf die Länderspiele, das habe ich sehr lange nicht mehr gesagt. Ich bin einfach sehr gespannt. Also es ist gar nicht so die Freude auf das Spiel selber, sondern ich bin einfach richtig neugierig, ob die wirklich jetzt mal ein paar positive Ergebnisse erzielen werden oder eben nicht. Das finde ich sehr, sehr spannend und das können wir dann nächste Woche besprechen. Sind beide Spiele schon durch, wenn wir aufnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nur eins. Wir werden nur 50% der Nationalelf besprechen können. Am 26. ist das. Nee, kriegen wir nicht hin. Dann geht's erstmal nur um Frankreich und Deutschland. Das nächste Woche bei den Couch Capitanos. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch hier nochmal der Hinweis: folgt uns, abonniert uns, bewertet uns auf dem Portal, wo ihr uns hört. Freuen wir uns drüber, über jede einzelne kleine Bewertung, die da reinkommt. Macht es gut. Lukas, dir einen schönen Abend und bis ganz bald.
Ciao.